Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Fabian. Hallo. Hört ihr das? Das hier im Hintergrund? Das sind die Minuten und Sekunden, die runterlaufen. Noch 128 Stunden und ja, 55 Minuten bis Weihnachten. Ich habe nachgezählt. Die Vorfreude, die kann also schon mal losgehen und wir bereiten uns heute gemeinsam auf das Weihnachtsfest vor. Ich habe da auch schon direkt zu Anfang mal was ganz besonders Weihnachtliches gebaut. Warte, Achtung. Na, wer hat das erkannt? Das ist eine Hörkrippe, also wie die Weihnachtskrippe, nur zum Hören. Warte nochmal. Esel, Schafe, Ochse, Jesuskind, Engel, die singen, ist alles da. Mir ist dabei auch aufgefallen, dass es damals wohl relativ laut war an Weihnachten vor über 2000 Jahren, also nicht so wirklich besinnlich. Außerdem sieht meine Sound-Weihnachtskrippe unterm Weihnachtsbaum nicht ganz so gut aus, die ist ja nur zu hören. Deshalb besuchen wir heute eine Schreinerei, die schon seit 300 Jahren Krippen baut. Wie die das machen, ganz ohne Krach, das hören wir später im Kakadu. All Pride lief im Kakadu am Infotag. Während wir gerade die Tage runterzählen, bis das Christkind oder je nachdem, wo ihr herkommt, der Weihnachtsmann kommt, ist in einer anderen großen Weltreligion bereits ein großes Fest zugange. Chanukka, das Lichterfest, das wird im Judentum gefeiert. Der Grund, warum Juden Chanukka feiern, hat überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun. Aber dennoch sind einige Bräuche ähnlich. Es wird gemeinsam in der Familie gegessen, es gibt Kerzen, Kinder bekommen Geschenke und die ganze Familie geht zusammen in die Synagoge, das Gotteshaus des Judentums. Sogar die Lieder, die klingen so ähnlich wie so ganz alte Weihnachtslieder. Und da ich wette, dass jeder von euch schon mal in einer Kirche war, aber die wenigsten in einer Synagoge, holen wir das heute kurz vorm Ende des Chanukka-Festes gemeinsam nach. Unsere Kakadu-Reporter Johann, Oskar, Jonathan, Friederike und Kai Adler haben sich für uns in einer Synagoge in Berlin umgeguckt.
Hier auf der rechten Türpfostenseite sieht man diese Metallkasten. Sein Name ist Mezuzah. In dieser Mezuzah kann man sehen, so eine Glasröhren. In diesem Glasröhrchen ist Pergamentpapier. Darauf wurde ein Satz geschrieben, vielleicht der wichtigste Satz der Juden. Hör Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig. Das ist der monotheistische, der Ein-Gott-Glauben, der erste Ein-Gott-Glauben der Menschheit.
Die großen Bögen, hinter denen die Synagoge liegt, erinnern an eine Kirche. Aber da ist doch etwas anderes.
Also ich sehe hier eine alte Schrift oben.
Es sind hebräische Schriftzeichen, die Sprache des Judentums. Die Buchstaben sehen anders aus als unsere und Wörter werden von rechts nach links geschrieben.
Da ist ein Stern, so ein goldener Stern.
Das ist der sechseckige Davidstern, der Mogen David. Seit 300 Jahren ist ausschließlich das Symbol des Judentums geworden. Früher haben auch die Muslime und die Christen auch benutzt. Nur König David hat diese sechseckige Sterne auf sein Schild gehabt. Und dann hat man gehofft, dass es eine erhöhte Schutz bietet bei der vielen Kriegen.
Herr Wager schließt die Türe auf.
Hat der Name Synagoge irgendwie eine Bedeutung für die Juden?
Synagoge ist nicht so wie ein Gotteshaus, sondern Synagoge ist ein Ort, wo die Beterinnen und Beter versammeln können, um gemeinsam Gott zu verehren. Das ist ein Versammlungsort.
In dieser Berliner Synagoge versammeln sich seit über 100 Jahren Menschen, um zu beten und nach dem jüdischen Glauben Feste zu feiern. Es ist die größte Synagoge in Deutschland. Weil sie mitten in einem Wohngebiet liegt, ist sie nicht wie die meisten anderen Synagogen in Deutschland von den Nazis zerstört worden. Herr Wager war damals vor über 80 Jahren ein kleiner Junge. Er hat diese Zeit nur wie durch ein Wunder überlebt. Doch viele der Menschen, die diese Synagoge einst besucht haben, wurden von den Nazis getötet. Heute beten, feiern und versammeln sich hier wieder die Gläubigen. Bevor wir nun aber den eigentlichen Synagogenraum betreten können, müssen die Jungen noch eine winzige Kappe aufziehen. zum Zeichen des Respekts.
Dafür haben wir diese Kippot hier, also Enzal Kippa, Mehrzahl Kippot.
Man hat das Gefühl, die fallen gleich runter, aber halten eigentlich erstaunlich gut.
So, jetzt ist hier der Innenraum hier. Hier sind dann diese Mezuzah hier, ja?
Da sind vier von diesen Kerzenhaltern mit diesen sieben Dingern und der Davidstern. Und die Halle ist riesengroß.
Menora heißen die siebenarmigen Kerzenleuchter, die es hier gibt. Sie spielen beim Schabbat, dem Gottesdienst der Juden, eine wichtige Rolle.
Siebenarmige Menora, das ist die Schöpfungsgeschichte. Er symbolisiert die Arbeit von Gott, das die Welt geschaffen hat. Und hier in dieser Synagoge dienen die Menoren zur Beleuchtung. Am Schabbat wird angezündet, meistens von einer Frau. Und so beginnt der Schabbat, dass erst einmal das Licht angezündet wird.
Hier sind auch zwei Etagen, das heißt, es ist auch ziemlich groß. Die Decke ist auch ganz verziert, also da sind auch verschiedene Muster, aber keine Personen.
Gegenüber vom Eingang der Synagoge befindet sich etwas, das Ähnlichkeit mit einem Altar hat. Es ist ein großes Pult, das Bima genannt wird. Dahinter ist ein geschmückter Samtvorhang, hinter dem sich das Wichtigste befindet, der Toraschrank mit der Tora. Die Tora ist die Bibel der Juden, eine große, kunstvoll gestaltete Schriftrolle. In dieser Synagoge dürfen eigentlich nur Jungen und Männer zur Tora. Sie beten ja auch getrennt von den Mädchen und Frauen.
Was ist das denn für ein Tuch?
Das ist ein Talif, ein Gebetsschal. Jüdische Männer, wenn sie zu der Tora gehen, muss man etwas leise sagen. Und mit dieser Gebetsschal dürfen sie auf der Bima und auf der Tora zu gehen.
Also vorher war da ein großer blauer Vorhang und da waren wieder zwei Löwen drauf. Der war auch mit Gold geschmückt und dann war dahinter eine große Tür und dahinter, die ist ganz mit blauem Samt ausgekleidet, sieht man jetzt die ganzen Silbersachen.
Beim Gottesdienst wird der Toraschrank geöffnet und aus der kostbaren Schriftrolle vorgetragen. So wie im christlichen Gottesdienst aus der Bibel gelesen wird.
Shamro ben Israel. Es hoshabas, lasso es hoshabas, vedom borim olam, beni uven ben Israel, o silolam, sheshe yomim, o su Adonai, es hoshomayim, es hores, uvayon hashvishovas, Weinofosch.
Ein Synagogenbesuch mit Johann, Oskar, Jonathan, Friederike und Kakadu-Reporterin Kai Adler.
How the north wind's blowing.
Die Tonbande Now the North Wind's Blowing, ganz frische Musik. Ich habe ja schon für uns alle eine Krippe gebaut und weil ich ein bisschen stolz darauf bin, hören wir uns die nochmal an. So in etwa muss sich das allererste Weihnachten vor über 2000 Jahren angehört haben. So, die sieht jetzt aber erstmal nicht so gut aus, also eigentlich nach gar nichts. Und sie ist nicht so richtig besinnlich. Deshalb gehen wir jetzt auf Reisen nach Nazareth in Israel. Das ist nämlich laut Historikern der eigentliche Geburtsort von Jesus. Kakadu-Reporterin Brigitte Jünger war für uns vor Ort und hat unter anderem herausgefunden, wie dort Weihnachtskrippen hergestellt werden.
Nazareth ist eine lebhafte kleine Stadt in Galiläa, im Norden von Israel. Sie besteht aus zwei Teilen. Im neuen Teil leben die Juden, im alten Teil muslimische und christliche Araber. In der Altstadt, im Schatten der Verkündigungskirche, dort, wo die Menschen glauben, dass der Engel Maria ankündigte, dass sie ein Kind bekommen würde, findet man in den engen Gassen verschiedene Märkte, kleine Geschäfte und Handwerker. Wer ein neues Möbelstück braucht, der geht nicht in ein großes Möbelhaus. So etwas gibt es hier gar nicht, sondern zu einem der Schreiner in der Altstadt und lässt es sich anfertigen.
Ein Schreiner ist jemand, der Tische aus Holz baut, Stühle, Regale, ja, Schränke und Bettgestelle.
Naim Hakim ist einer dieser Schreiner und baut gerade die Betten für ein Schlafzimmer, das er selbst entworfen hat.
Mein Vater war Schreiner und auch mein Großvater. Das liegt bei uns einfach in der Familie. Und sehen Sie da das Bild von der Heiligen Familie an der Wand? Josef, Jesus und Maria? Josef war auch Schreiner. Ich habe auch noch eine alte Säge, die mein Vater vor 80 Jahren benutzt hat. So eine hatte wahrscheinlich auch Josef schon.
Josef wird in der christlichen Tradition immer wieder als Zimmermann oder Schreiner dargestellt, obwohl er, wenn man die genaue Übersetzung der Bibel nimmt, ein Bauhandwerker war, also eher Holzdächer oder Fußböden und Treppen baute. In der Josefskirche in Nazareth hängt ein Bild, das ihn zusammen mit Jesus in seiner Werkstatt zeigt.
Das ist ein Schreinertisch. Josef, der hält was in der Hand, eine Säge. Die Maria sitzt auf einer Bank. Und da ist noch Jesus als Kind, wo Josef ihm wahrscheinlich zeigt, wie er gerade arbeitet.
Solche Bilder, die zeigen, wie das ganz normale Alltagsleben von Josef, Maria und Jesus ausgesehen haben könnte, sind selten. Im Mittelpunkt steht meistens die Geburt Christi. Krippen kann man deshalb in Israel an jeder Ecke kaufen, natürlich auch in Bethlehem. Direkt neben den Hirtenfeldern, dort, wo den Hirten ein Engel erschien, um ihnen die Geburt des neuen Königs anzuzeigen, befindet sich das Geschäft der Familie Banura. Schon seit 300 Jahren schnitzen sie Figuren und stellen Krippen her.
You want to see what I do? Come here inside.
Hier können Sie sehen, was ich mache. In dieser Werkstatt fertigen wir die Geburtsszene. Ich mache sie in allen Größen, kleine, mittlere und große Figuren. Und hier haben wir noch größere.
Alle Figuren, die Raja Banura mit seinen Mitarbeitern herstellt, sind aus Olivenholz.
Die Farbe des Holzes, sie ist manchmal sehr hell und manchmal sehr dunkel. Also in einem Stück wechselt die Farbe ab.
The olive wood from here, from the West Bank.
Das Olivenbaumholz kommt hier aus dem Westjordanland, aus Nablus und Tulkarem. Wir haben sehr viel davon. Aber wir fällen nicht die ganzen Bäume, wir nehmen nur die vertrockneten Äste oder die mit den Löchern. Und es werden immer wieder neue Bäume angepflanzt.
Kann mir jetzt eigentlich vorstellen, dass es sehr viel Arbeit ist, in solche Krippen mit der Hand selber zu machen. Und das ist bestimmt auch nicht ganz leicht, weil wenn man sich ja mit dem Holz einmal vertut, dann kann man es ja auch nicht wieder gut machen, dann muss man wieder von vorne anfangen.
Den erfahrenen Handwerkern aus der Werkstatt von Raja Banura passiert so etwas nur selten. Ihre Krippen verschicken sie in die ganze Welt.
Die meisten unserer Sachen verschiffen wir nach Amerika, nach Europa und einige auch nach Australien, in ganz unterschiedliche Länder.
In Bethlehem, wo mehr als die Hälfte der Menschen arbeitslos ist, leben rund 240 Künstler und ihre Familien von der Arbeit für den Krippenbau. Ein Glück, dass so viele Menschen auf der ganzen Welt Josef, Maria und das Jesuskind aus Olivenholz zu Weihnachten unterm Tannenbaum stehen haben wollen.
Kakadu-Reporterin Brigitte Jünger war für uns in Nazareth und Bethlehem unterwegs und hat herausgefunden, wie dort Krippen hergestellt werden. Und genauso wie Krippen zu Weihnachten gehören, gehört auch unbedingt der Adventskalender zu Weihnachten. Kakadu und Tiger, die haben uns ja auch einen tollen Adventskalender gebastelt. Und was soll ich sagen? Ich habe heute noch gar nicht das Türchen geöffnet.
Jetzt wir.
Ja. Kakadus.
Und Tigers.
Großartiger Adventskalender. Türchen auf.
So, kann losgehen. Tiger, kommst du mit?
Na klar. Immer, was hast du denn vor?
Ich gehe Schlitten fahren.
Schlitten fahren? Heute?
Ja, warum nicht? Es ist kurz vor Weihnachten, da geht man Schlitten fahren. Also, kommst du nur mit?
Na gut, klar. Weihnachten, Schlitten fahren, bin dabei.
Sehr gut. Kannst mich gleich mal ziehen.
Na toll. Geht auch schieben?
Ja, von mir aus, aber schnell.
Na, gut.
Juhu! Noch schneller!
Okay, hier ist ja schon mal der erste kleine Hügel zum Rodeln. Bist du bereit?
Jawohl! Setz dich hinten drauf und schubs uns ab!
Okay, und los! Juhu! Yeah.
Juhu! Bahnfrei!
Ja!
Sag mal,
Vogel, ein bisschen bescheuert ist das doch schon, oder? Auf dem Fahrrad Schlitten fahren?
Wieso? Was sollen wir denn machen? Es liegt ja auch kein Schnee.
Wenn ihr euch Superheldenkräfte aussuchen dürftet, was würdet ihr dann alles können?
Dass ich über ganz, ganz dünnes Eis laufen kann, dass ich mit Tieren reden kann. Ich möchte gerne durch Wände sehen können und ganz, ganz schnell fliegen und dass ich ganz stark bin.
Also ich würde auf jeden Fall Dinge mit Gedankenkraft bewegen können. Das hätte viele Vorteile, so auf dem Sofa liegend die Fernbedienung zu mir ranziehen. Superheldenkräfte, die sind ziemlich cool, aber eigentlich braucht ihr die überhaupt nicht, um echte Helden zu werden. Das behauptet zumindest Kakadu-Reporterin Ursel Böhm. Wie ihr echte Alltagshelden werden könnt und wer bereits ein Alltagsheld ist, das erklärt sie uns jetzt.
Also ich würde es cool finden, wenn ich ein Held wäre und dann mich immer unsichtbar machen kann.
Ich will noch den Schnee kontrollieren, damit ich jeden mit Schneewellen abwerfen kann.
Ich würde gern auf Schneeflocken in der Luft laufen.
Ich wünschte, ich könnte also alles, was ich denke, was ich gerne tun würde, dass das einfach in Erfüllung geht und vor mir steht.
Unsichtbar sein, mit Gedankenkraft Wände versetzen, stark sein wie Pippi Langstrumpf und verschiedenste Wunderkräfte haben. Was da in unseren Träumen vom Heldsein nicht alles schlummert. Aber von wegen, Helden gibt es doch nur in irgendwelchen Traumwelten. Helden existieren, mitten unter uns.
Für mich sind Lehrer Helden, weil ohne die könnten wir vieles nicht.
Für mich ist ein Arzt ein Held, weil er tut uns, wenn wir krank sind, Medizin geben oder wenn wir uns wehgetan haben, hilft er uns.
Für mich sind Helden Mitmenschen und Freunde, weil die trösten einen auch sehr oft. Denen kann man alles sagen und mit denen kann man halt auch Spaß im Leben haben.
Tatsächlich, es gibt sie. Helden im Alltag, Helden in unserer nächsten Nähe. Und eigentlich ist es auch gar nicht so schwer, ein Held zu sein. Man muss sich nur an ein paar Dinge halten.
Ich würde Helden so beschreiben, dass sie sich gut in andere einfühlen können. Helden im Alltag sind für mich Menschen, die auch hilfsbereit sind.
Auch Helden passieren mal Fehler und im Ganzen sind Helden einfach welche, die versuchen, anderen zu helfen, obwohl es ihnen manchmal auch nicht gelingt.
Was zählt, ist also ein heldenhafter Wille und bestenfalls ein Gespür dafür, wo man gerade am meisten gebraucht wird. Linus und Jakob waren auch schon mal Helden.
Also beim Hort gab es schon 3 Verletzungen, wo der Krankenwagen kommen musste. Und 2-mal habe ich den Krankenwagen dann halt zugewunken, wo er hin soll. Und es war auch nicht einfach, da dann noch Ruhe zu bewahren, wenn sich jemand verletzt hat.
Einmal, da sind wir mal so einen Hang runtergerutscht, mein Bruder und ich. Dann ist er da auf so eine fette Steinplatte gefallen mit dem Kopf voraus und hat sich dann eine Platzwunde geholt. Und dann bin ich schnell zum Nachbarn gerannt und habe ein Pflaster geholt. Hat aber nichts mehr gebracht.
Keine Angst, natürlich hat es noch etwas gebracht. Jakobs Bruder wurde ins Dorf gefahren und vom Arzt versorgt. Inzwischen ist die Wunde längst verheilt. Aber wie ist es, wenn man selbst derjenige ist, der sich gerade hundeelend fühlt? Alles andere als heldenhaft? Sophia hat es erlebt.
Bei unserer Schule, da gibt es so einen Sportplatz und da ist so ein Baum, da wollte ich einmal draufklettern und ich bin voll auf den Kopf gefallen. Und ich finde, dass ich das gut ausgehalten habe. Vor allem, weil dann haben mich auf einmal alle angestarrt und ich habe versucht, meine Tränen zurückzuhalten. Ich habe es aber nicht geschafft und ich habe versucht, möglichst tapfer zu sein.
Ist es nicht eigentlich viel heldenhafter zu weinen, als es sich zu verdrücken, nur weil es sich viele nicht trauen? Vielleicht ist es ja gerade das, was einen zum Helden macht. Einfach ganz normal sein. Und um die Sache mit den besonderen Fähigkeiten brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
Ich finde, Alle Menschen können was Gutes.
Also ich würde sagen, alle helfen mal. Ich glaube, es gibt keinen, der jetzt nicht helfen will.
Alle Menschen haben ein gutes Herz, finde ich.
Was für ein Schlusswort. Alle Menschen haben ein gutes Herz. Und hat man ein gutes Herz, dann ist man ein Held. So einfach ist das. Wobei, ganz zum Schluss wird ja wohl immer noch ein bisschen geträumt werden dürfen. Das hat bestimmt noch keinem Helden geschadet. Wahrscheinlich müssen die allerschönsten Heldentaten sogar zuerst geträumt werden, bevor sie dann in Erfüllung gehen können.
Wenn zum Beispiel im Winter ein Bettler auf dem Boden sitzt, dann würde ich am liebsten für ihn sozusagen ein Haus hermachen. Dann zaubere ich ihn so ein Haus.
Wenn Krieg herrscht, dann würde ich gerne dahin gehen und allen Leuten die Waffen aus der Hand nehmen und sagen, ihr kriegt die Waffen erst wieder zurück, wenn der Krieg hier aufhört.
Ich würde unsere Welt ein bisschen mit Glitzer verschönern und mit Schneeflocken die Leuchten verschönern.
Glitzer hilft eigentlich fast immer. Wir alle sind Helden, auch ohne Superkräfte. Kakadu-Reporterin Ursel Böhm und die echten Alltagshelden. Morgen am Kakadu-Medientag geht es heldenhaft weiter. Da gibt es nämlich wieder mal heldenhafte Lese- und Kinotipps. Bis dahin besucht uns doch mal im Internet unter www.kakadu.de. Da könnt ihr auch alle Beiträge nochmal nachhören. Denn hier bei Deutschlandfunk Kultur übernehmen wieder Helden, nämlich die Helden der Musik. Die Tonart ist dran. Ich bin Fabian und sage Tschüss, bis morgen. We'll be right back.